ARD. MDR Klassik. Der Bachkanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Der Bachkanal, der hält sich zurzeit thematisch in Weimar auf, um dem Organisten Johann Sebastian Bach etwas näher auf die Spur zu kommen. Ja, das war mal der Beginn eines sehr bekannten Orgelwerkes von Johann Sebastian Bach, Pièce d'Orgue, so hat er es genannt, mit so einem eleganten französischen Titel, und komponiert hat er es in Weimar. Und die Orgel war auch zunächst natürlich das zentrale Instrument für Bach in den ersten Weimarer Jahren. Schließlich ist er ja durch seine Fähigkeiten als Organist dort angestellt worden. Das haben wir in der letzten Folge etwas genauer unter die Lupe genommen. Was wir noch ergänzen sollten, ist ein Blick auf den Arbeitsplatz von Johann Sebastian Bach in Weimar. Das war also in erster Linie die Schlosskirche. Und das ist wirklich ein ganz besonderer Bau. Wir sind schon ein paar Mal bei Bach-Kantaten so ein bisschen drauf eingegangen in unserem Podcast. Aber hier ist der Ort, das nochmal genauer zu tun. Also Michael, kannst du uns nochmal diese leider nicht mehr existente Kapelle beschreiben?
Ja, lieber Bernhard, ich würde jetzt erstmal sagen, von außen unauffällig, von innen wunderschön. Integriert ins Schloss, so dass du wirklich von außen nicht erkannt hast, hier ist jetzt die Schlosskirche. Wer jemals, liebe Hörerinnen und Hörer, im Schloss in Weißenfels gewesen ist, der kann das nachempfinden. Dort ist ja auch die Schlosskapelle integriert in den Schlossbau, also von außen erkennt man sie nicht, aber wenn man hineinkommt, und das eint sie mit Weimar, hat man folgenden Befund: relativ kleine Grundfläche in Weimar, 24 x 8,60 Meter, das ist echt nicht viel, dafür aber verdammt hoch. Und wenn man das googelt, findet man ein sehr schönes Ölgemälde aus dem 17. Jahrhundert, eine Abbildung von dem Inneren, sieht man zwei Emporen, und ganz oben ist die Decke fast geschlossen. Da gibt es eine Öffnung, 7 Meter x 5,60 Meter, durch die man noch weiter nach oben schauen kann, und da ist eine Galerie, und an der Stirnseite der Galerie ist die Orgel. Also wirklich ganz, ganz oben. Man konnte sogar diesen Himmel da oben richtig verschließen, also dass man die Galerie gar nicht gesehen hat. Das ist letztlich so wie, na hier, Arena auf Schalke, ja?
Ja, oder? Ich habe auch gehört, in Madrid, das Stadion, ja,
ja,
ist auch verschließbar inzwischen. Also die, ja, haben sich alle an Weimar orientiert, offenbar.
Wahrscheinlich, ja. Ne? Und so wie für viele Fußballfans eben der Besuch in Schalke oder bei Real Madrid eigentlich eine Reise in den Himmel ist, so ist es auch bei der Schlosskirche in Weimar so gewesen. Die hatte den Namen Weg zur Himmelsburg. Und das macht ja total Sinn. Du sitzt unten, schmale Grundfläche, aber schaust nach oben. Und dann ist da eben dieser Himmel, und in dem Himmel die Öffnung hoch zu einer Galerie, wo dann eben auch die Orgel ist. Also die Orgel und überhaupt die ganze Kirchenmusik tönte in der Weimarer Schlosskirche richtig vom Himmel herunter. Und ich meine, wir haben das, glaube ich, seinerzeit, als wir die Kantate Himmelskönig sei willkommen besprochen haben. Also wenn man sich vorstellt, dass diese Musik, die eben den Himmelskönig willkommen heißt, vom Himmel heruntertönt, dann ist das ein ganz toller Effekt gewesen. Und ich denke auch, dass natürlich die Orgel da oben sehr besonders geklungen hat.
Das ist ja auch so ein bisschen ein Phänomen, wenn etwas nicht sichtbar ist, zumindest auf den ersten Blick nicht sichtbar ist, dass das noch ein wenig die Illusion verstärkt. Also wenn die Musik aus dem Himmel kommt, ja, aber man gar nicht die Musiker richtig sieht. Ja. So wird es ja gewesen sein. Leider, das will ich nur der Vollständigkeit erwähnen, können wir das eben nicht mehr nachvollziehen, weil in Weimar das Schloss in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts vollständig abgebrannt ist. Das Schloss, was heute dort steht, ist ein späterer Bau und hat eben nicht eine solche Schlosskirche. Also wenn, muss man schon nach Weißenfels fahren,
um ungefähr den Eingang, aber da hat man wirklich einen sehr, sehr ähnlichen Eindruck.
Ja. Wie sieht es denn mit der Orgel aus, die dort oben ganz in luftiger Höhe stand? Ja. Die war nun, das hatten wir letztens festgestellt, frisch renoviert. Kann er eigentlich froh gewesen sein, ja? War er das?
Naja, dem Bach ist nie was genug.
Ist klar.
Und es ist auch so, diese Orgel, die da oben steht, viel Platz hat sie da ja nicht gehabt, eben auf dieser Galerie. Hat eine lange Geschichte, also sie geht zurück auf eine Orgel von Ludwig Compenius, wichtiger mitteldeutscher Orgelbauer, und stand ursprünglich in der Barfüßerkirche in Erfurt. Also die hatte man erstmal übernommen, aber das wird wirklich ein kleines, sagen wir mal, Kerninstrument gewesen sein. Und das ist dann eben in Weimar dann in der Schlosskirche erweitert worden, Schritt für Schritt. Und die letzte Erweiterung war eben 1707 begonnen worden, von dem Herrn Weishaupt, 1708 fertiggestellt. Und Bach hat dann aber ziemlich schnell auch wiederum Vorstellungen gehabt, was da noch fehlt. Also er hat praktisch das Instrument nochmal erweitern lassen, eine Erweiterung, die dann durch Heinrich Nikolaus Trebs vorgenommen wurde. Da gibt es einen Vertrag aus dem Jahr 1712 und Fertigstellung war da dann wohl so um Pfingsten 1713. Und das ist dann eigentlich mehr oder weniger das fertige Instrument des Hoforganisten Johann Sebastian Bach. Was wir sagen können ist, also nach der Erweiterung haben wir 23 Register. Wir haben 2 Manuale. Die Manuale reichen vom großen C bis zum dreigestrichenen C, das ist ganz okay. Und im Pedal vom großen C bis zum E1, das ist auch, sagen wir mal,
Standard,
ja. Also es ist kein riesiges Instrument, aber es ist ein feines Instrument.
Ich finde das ja wirklich total bezeichnend. Jetzt wieder, der kommt an einen Ort, wo die Orgel eigentlich frisch renoviert ist, wo man sagen kann, naja, 20 Jahre ist jetzt erstmal Ruhe und 4 Jahre später, bitteschön, handelt der schon wieder einen Vertrag aus. Also irgendwie kann er auch nicht anders, ne?
Er kann dann nicht anders und wenn, ich hatte es ja in der letzten Folge schon angedeutet, wenn du dir auch mal anschaust, wie sich sein Gehalt entwickelt, da sind die Intervalle kürzer. Also da stand er offensichtlich schon regelmäßig beim Herzog oder wahrscheinlich realistischerweise eher beim Oberhofmarschall und hat gesagt, pass mal auf hier. Du weißt, wie ich spiele, du kennst mein Gehalt, da stimmt doch was nicht.
Und der Hofmarschall hat es dann erhöht. Da kommen wir noch genauer drauf im Folgenden. Wir wollen mal bei der Orgel ein bisschen bleiben, bei dem Orgelrepertoire. Vielleicht erstmal ausgehend, was kannte denn Bach um 1708 durch seine bisherigen Orte, wo er gespielt hat? Also fangen wir in Lüneburg an, dann war er in Hamburg und Lübeck, dann war er angestellt in Arnstadt und zuletzt in Mühlhausen. Was wird sein außer eigenen Werken bekanntes Repertoire gewesen sein?
Ja, also da würde man jetzt traditionell antworten, natürlich die mitteldeutsche und die norddeutsche Orgeltradition. Die mitteldeutsche, die er sich letztlich schon in der eigenen Familie angeeignet hat. Johann Christoph Bach, sein erster Lehrmeister, der große Bruder, war ja ein Schüler von Pach Helbe gewesen. Ja, dann geht er eben nach Lüneburg. Wie wir heute wissen, hat er dort bei Georg Böhm Unterricht, also da steht ihm das Tor zum norddeutschen Repertoire offen. Das vertieft er dann ja nochmal spätestens 1705, als er dann nach Lübeck geht, um eben ein paar Wochen oder sogar Monate mit Dietrich Buxtehude noch zu studieren oder ihn, wie heißt es so schön im Nekrolog, zu behorchen. Reinken, also Hamburger Organisten, Bruns wird er gekannt haben und so weiter. Also das ist erstmal gesetzt. Ich glaube aber trotzdem, man sollte sich das Repertoire, das Bach in dem Augenblick, wo er Weimar betrat, jetzt nicht reinweg nordmitteldeutsch vorstellen. Denn wenn man sich anschaut, diese 2 Klavieranthologien, die sich erhalten haben, also Klavierbücher von seinem großen Bruder Johann Christoph Bach, die so im ersten Jahrzehnt, 18. Jahrhundert, vollgeschrieben werden, diese Klavierbücher, ja, da hat man ja schon auch punktuell den Hinweis, dass die musikalische Landkarte bei den Bachens sehr viel größer war. Da finden wir Stücke von Marais, von Lully, also französisches Repertoire, Nicolas Antoine Lebec, auch ein Franzose, italienisches Repertoire, Carlo Francesco Polarolo oder Albinoni ist da auch schon vorhanden. Also insofern hat der schon auch einen Eindruck davon, dass es jenseits von Deutschland auch Musik gibt und sagen wir mal die musikalischen Zentren Europas oder sagen wir die Pole sind ja Italien und Frankreich, da gibt es schon einen Zugang zu dem Repertoire. Er wird sicher auch schon natürlich älteres Repertoire auch irgendwie schon gekannt haben, Froberger, Frescobaldi, spätestens in Weimar fängt er ihn an zu studieren, da haben wir Hinweise, dass er sich dort im großen Stil auch Stücke von ihm abgeschrieben hat. Also deswegen würde ich sagen, das Kernrepertoire, was er sich erarbeitet hat auf der Taste, war sicherlich erstmal mittel- und norddeutsch, aber bereits mit Ausflügen im Rahmen seiner Möglichkeiten in Richtung Frankreich und Italien.
Im Nekrolog steht ja über diese ersten Weimarer Jahre nur ein einziger Satz, den ich gerne mal vorlesen möchte. Ja. Das Wohlgefallen seiner gnädigen Herrschaft an seinem Spielen feuerte ihn an, alles Mögliche in der Kunst, die Orgel zu handhaben, zu versuchen. Das ist also alles über diese Hoforganistenzeit. Wie ist das zu verstehen, alles Mögliche in der Kunst zu versuchen?
Na, ich glaube, das ist Anspruch, eine ganz bewusste Formulierung und man sollte es auf keinen Fall so lesen, wie wir heute die Floskel alles Mögliche verwenden. Ne? Mhm. Ich habe ja alles Mögliche probiert, mhm, im Sinne von, ja, was halt mal eben so ging, sondern wirklich alles Mögliche, im Sinne von
umfassend,
ja, alles, was geht. Und ich glaube, dass es ein sehr wichtiger Satz ist, der uns vielleicht auch ein Verständnis dafür gibt, warum für Bach der Wechsel an den Weimarer Hof wirklich einen neuen Horizont eröffnete. Weil, das muss man sich klar machen, die Höfe Weimar, Gotha, noch mehr Dresden, die haben Netzwerke in ganz Europa. Das heißt, wenn dort der Oberhofmarschall sagt, er möchte gern die Klamotte von dem und dem Designer aus Paris haben oder so, oder der Hofmaler die und die Farben aus Italien, oder eben der Kapellmeister oder der Hoforganist den neuesten Notendruck aus Venedig, dann war das möglich. Mhm. Weil diese Höfe einfach damals ein sehr gut funktionierendes Netz von teilweise richtig Gesandten hatten, also Botschaftern, aber eben vor allem Agenten. Und diese Agenten, die sitzen überall in Europa in den Zentren, stehen in engem Kontakt zum Hof und sind Möglichmacher. Und deswegen glaube ich, alles Mögliche heißt eben, dass er wirklich hier jetzt an der Quelle saß, um sich die musikalische Landkarte Europas zu erschließen, wenn er das wollte und Bach wollte.
Und eine besonders große Rolle spielt dabei der französische Stil, den wir in dieser Folge uns mal ein bisschen näher betrachten wollen. Denn natürlich französische Hofhaltung, das war immer das Vorbild, ausgehend von Ludwig dem 14., der ja zu diesem Zeitpunkt sogar noch lebte. 1715 ist er gestorben. Also das war irgendwie das leuchtende Vorbild. Selbst Wilhelm Ernst hatte sich wahrscheinlich irgendwie gesagt, der ist zwar eine andere Konfession, dieser Ludwig der 14., aber die Hofhaltung, das ist schon ein tolles Vorbild. Ja. Daran können wir uns orientieren. Und das hat dann eben auch auf die Musik letztlich Auswirkungen gehabt.
Also das ist wirklich ganz offensichtlich. Also so wie sich die Höfe in der Architektur, in der Sprache, in der Kleidung an Frankreich orientieren und alle irgendwie kleine Sonnenkönige sein wollen, gilt das eben auch für den Hoforganisten Bach, was die Musik betrifft, weil wir tatsächlich konkrete Belege dafür haben, dass er namentlich in diesen ersten Jahren in Weimar ganz systematisch abschreibt, also sich erschließt durch Abschreiben, würde man sagen, kapitale Veröffentlichungen der führenden französischen, / Pariser Organisten und Cembalisten. Und das ist einfach dadurch belegt, dass eben diese Abschriften noch existieren. Und meine, wollen wir es mal durchgehen?
Ja,
also
gerne.
Was überliefert ist, liebe Hörerinnen und Hörer, manche Namen sind vielleicht heute für Sie böhmische oder vielmehr französische Dörfer, aber es sind damals ganz bedeutende.
Die Stars.
Ja. Also das geht los, offenbar so um das Jahr 1709, wenn man dem Handschriftenbefund da bei Bach traut, schreibt er sich ab das erste Orgelbuch von Nicolas Dugrigny, der war Organist an der Kathedrale von Reims, 1699 gedruckt. Und das ist wirklich eine sehr, sehr umfangreiche Veröffentlichung. Ganz anspruchsvolle Orgelmusik, wo wirklich die Orgel im Grunde gebraucht wird wie ein ganzes Orchester.
Ja. Überall das, auch gespielt in Frankreich. Ja. Das war also absolut modische Literatur.
Und da setzt sich der Bach wahrscheinlich wirklich viele Tage hin, um das einfach komplett abzuschreiben. Hm. Wollen wir da mal ein Stück reinhören?
Unbedingt. Ja, ein Stückchen aus diesem ersten Orgelbuch von Nicolas Dugrigny. Ja, diese Musik hat also Bach praktisch vor Ohren gehabt, als er sie aufgeschrieben hat. Aber es ging noch weiter, nicht?
Geht noch weiter. Auch Charles Dupin war ursprünglich Cembalist am Pariser Hof, geht dann 1702, 1703 nach London, also macht wirklich eine erstaunlich internationale Karriere. Mhm. Und der hat Cembalo-Suiten 1701 in Amsterdam veröffentlicht. Und auch die hat sich Bach geschlossen abgeschrieben. Hier sieht es so aus, als ob das irgendwann zwischen, weiß nicht, 1710, 11 und 1715, 16 passiert wäre. Aber auch das ist sozusagen Repertoire, was sich Bach aneignet durch Abschreiben. Ich finde, auch da sollte man mal reinhören.
Dupin. Und dann gibt es noch diesen Jean-Henri d'Anglebert, der diesen wunderschönen Namen hat. Und da sind es vor allem die Verzierungen, die Bach offenbar sehr fasziniert haben.
Also der ist erstmal wirklich eine ganz große Nummer. Ja. Hofcembalist von Louis dem 14. Also besser geht's nicht.
Ja.
Und der hat auch im Jahr 1689 eine Sammlung von Klavierstücken veröffentlicht, aber dort mit hineingenommen eine ganz ausführliche Verzierungstabelle, wo einfach er die unterschiedlichen Arten von Verzierung auflistet und klar macht, was sie bedeuten, also wie man sie auszuführen hat. Und Triller ist eben nicht gleich Triller, sondern da sind ja wirklich die Franzosen ganz delikat. Also da gibt es ja praktisch 1000 verschiedene Varianten.
Mindestens, wenn das reicht.
Und diese Verzierungstabelle, die hat sich Bach auch abgeschrieben. Und ganz offensichtlich, weil ihn das fasziniert und interessiert hat. Ja.
Kannst du irgendeinen Grund nennen, warum Bach so fasziniert ist? Das ist natürlich Spekulation. Ist es diese Sehnsucht nach dem französischen Hofleben und dieses Vorbild? Oder ist es dann doch vielleicht diese Eigentümlichkeit der Musik?
Ja, ich glaube, dass es eher Letzteres ist. Also irgendwie ist der Bach ja eben auf dem Weg, nochmal um den Nekrolog zu zitieren, alles Mögliche in seiner Kunst zu erreichen. Also auch das Cembalo-Spiel zu perfektionieren. In technischer, aber auch in geschmacklicher Hinsicht. Und ich glaube, dass er deswegen ganz neugierig ist. Und wir haben ja so ein bisschen Hinweise, einerseits durch Manuskripte von Bach selbst, aber noch mehr Manuskripte, Abschriften seiner Werke von seinen Schülern, wo man merkt, er selber hat ein sehr ornamentiertes Spiel bevorzugt offensichtlich und scheint sich an solchen französischen Modellen da wirklich orientiert zu haben. Mhm. Und damit sind das für ihn im Grunde genommen, naja, Meisterkurse aus der Ferne gewesen am Pariser Hof.
Mhm. Nicht das Schlechteste. Und wir wollen mal noch zum Schluss dieser Folge zwei Orgelstücke von Bach etwas genauer betrachten und uns anhören, in denen diese französische Kunst, dieses französische Vorbild eben wirklich ganz besonders deutlich zum Ausdruck kommt. Einmal das Pièce d'Orgue, also Orgelstück wörtlich übersetzt, das Bach auch mit französischen Spielangaben versorgt. Also französischer geht's kaum. Wie ist das Stück aufgebaut? Und
also man muss auch eigentlich drüber schreiben, wirklich Composé à Monsieur Bach. Weil es wirklich durch und durch französisch ist, geht los mit einer ganz kleinen, verspielten Passaggio-Orgia, also Skalen hoch und runter in kleinen Notenwerten, 12/8-Takt. Also im Grunde genommen wie so ein barocker Impressionismus klingt das, ja, so beginnt das. Und das mündet dann in einen wirklich also gravitätischen Mittelteil, präsentiert im vollen Werk eine endlose Fortspinnung von abgefahrenen Modulationen, krasse Harmonik, 157 Takte hat dieser Teil, konsequent im fünfstimmigen Satz. Also es ist wirklich einer der gravitätischsten Momente in Bachs gesamten Orgelwerk.
Ja, vielleicht noch gleich dazu, eine Fünfstimmigkeit ist typisch auch für die französische Hofmusik.
Ja.
Die Streichersätze, immer fünfstimmig, immer, im Gegensatz zum mitteldeutschen,
wo es also mehr das ist wirklich ist, ne? Monsieur Bach, der hier komponiert. Ganz erstaunlich übrigens, geht runter bis zum Kontra-H, wo wir uns alle ein bisschen wundern, weil keine der Orgeln, die wir von Bach kennen, ob das Arnstadt, Mühlhausen oder Weimar war, die hatte ein Kontra-H. Keine Ahnung, warum das jetzt noch sein musste. Anyway, jetzt hören wir erstmal rein. Und dann krönendes Finale, Lentement. Also das ist wirklich nochmal hier eine Zuspitzung, sonders ohne, also arpeggierende Manualläufe in, Achtung, 32. Sechstollen. Ja, das ist also wirklich, du sitzt dann eigentlich nur noch als Zuhörer auf der Stuhlkante, bis dann irgendwann mal sich das dann in die Tonika auflöst. Und das ist aber wirklich vom gesamten Modell die Dreiteiligkeit, der monumentale Satz in der Mitte, das Verspielte in den beiden Randsätzen, das ist ganz französisch und natürlich auch die Art des Satzes.
Und mir fällt auf, das Wort 32. Sechstolen ist ein wunderschönes Wort. Nur nebenbei. Ja, das ist also nochmal ein Stück aus dem dritten Teil dieses Pièce d'Orgue von Johann Sebastian Bach. In G-Dur stets, im Werkverzeichnis ist es die Nummer 572. Ja, wie ist eigentlich dazu die Quellenlage zu diesem Stück? Da sprechen wir auch gern drüber.
Vielleicht als generelle Bemerkung, im Nekrolog heißt es auch, er hätte in Weimar die meisten seiner Orgelstücke gesetzt. Also wir müssen davon ausgehen, dass, weiß ich nicht, 60%, vielleicht noch mehr, der heute überlieferten Orgelmusik von Bach tatsächlich aus der Weimarer Zeit stammt. Aber wir müssen uns da in aller Regel verlassen auf stilistische Argumente, weil doch das Gros namentlich der freien Orgelwerke nicht überliefert ist in Bachs eigenen Handschriften. Und das macht eben die Datierung ein bisschen schwer. Beim Pièce d'Orgue ist es so, wir haben als älteste Quelle eine Abschrift von Johann Gottfried Walter. Das ist der Stadtorganist in Weimar, sogar ein entfernter Verwandter von Bach. Berühmt vor allem durch sein musikalisches Lexikon, was er dann 1732 herausgibt. Der hat tatsächlich viel, viel Bach sich abgeschrieben. Und diese Abschrift ist schon so aus den 1710er Jahren. Ja, wir gehen tatsächlich davon aus, weil wir eben nun wissen, in den ersten Jahren in Weimar hat Bach besonders viele französische Vorbilder studiert und dann vielleicht auch kopiert. Gehen wir davon aus, dass das Pièce d'Orgue in die ersten Weimarer Jahre gehört. Dann ist es aber so, dass wir noch weitere Abschriften dieses Stücks haben aus späterer Zeit, 1720er Jahre, 30er Jahre. Da gibt es einmal so einen Kopisten in Köthen, gewisser Herr Kaiser, der dann auch später Hoforganist in Köthen war in 1730er, 40er Jahren. Der hat sich's mal abgeschrieben. Da sieht man, dass Bach auch an dem Stück offenbar nochmal gefeilt hat. Und dann Johann Peter Kellner, der wichtige Gräfenrodaer Organist, der ein ganz entscheidender Überlieferungsträger des thüringischen Bachs gewesen ist. Also dieses Stück hat da, würde ich sagen, schon auch eine relativ breite Überlieferung, woraus wir ableiten, dass es auch eine gewisse Prominenz dann schon in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts hatte und in Rezeptionen über Weimar hinaus.
Selbiges gilt sicher auch für das zweite Stück, was wir hier betrachten. Und das ist wirklich ein Ausnahmewerk, in dem Sinne, dass es sowas in der Größe weder bei Bach nochmal gibt, noch bei anderen Komponisten der Zeit gibt. Wir sprechen von der Passacaglia in C-Moll. Und auch dieses Stück ist natürlich französisch inspiriert.
Französisch inspiriert vor allem deshalb, weil so eine Passacaglia braucht ja auch erstmal ein Thema, was praktisch im Bass ständig wieder durchgeführt wird. Und wollen wir mal den Hörerinnen und Hörern etwas vorführen?
Sehr gerne, ja, also, ich ahne was.
Es begab sich im Jahr 1688, dass der Pariser Organist André Raison eine umfangreiche Veröffentlichung mit Orgelmessen herausgegeben hat. Also sozusagen reinweg auf der Orgel gespielte Messen. Da braucht man natürlich ein Kyrie, da braucht man ein Gloria und so weiter. Und wir hören jetzt mal hinein in das Trio en Passacaille aus einer dieser Messen.
Thank you.
Und ich weiß nicht, ob manchem Hörer, mancher Hörerin das irgendwie bekannt vorkam. Jetzt hören wir uns mal zumindest den Beginn an eines Orgelwerks, das Hoforganist Johann Sebastian Bach irgendwann, wahrscheinlich so in den ersten 3-4 Jahren am Weimarer Hof, zu Papier bringt. Und ich würde mal sagen, er schreibt damit Musikgeschichte. Ja, offensichtlich. Ziemliche thematische Ähnlichkeit, also nahezu identisch. Es gibt eine kleine Abweichung hinten raus, aber es scheint so zu sein, dass tatsächlich Johann Sebastian Bach, als er seine legendäre C-Moll Passacaglia komponiert hat, sich erstmal als Grundthema eben eins abgelauscht hat aus einer Orgelmesse von Resson aus dem Jahr 1688. Um sich vielleicht auch auf diese Weise als ein habiler Franzose irgendwie zu präsentieren. Aber man muss ja sagen, dann im weiteren Verlauf ist es eben nicht eine Stilkopie, sondern ich meine, was macht der Bach in diesem Stücke? 21 Themendurchläufe, ja. Jeder Themendurchlauf ist durch eine neue atemberaubende Variante charakterisiert, wie er jetzt das Thema verarbeitet. Am Ende kommt noch eine Fuge hinten dran und das Ganze ist letztlich die perfekt anmutende Synthese aus mitteldeutscher Schule, Umparelbe, norddeutscher, Buxtehude und Reinken und eben auch dem, was er jetzt von den französischen Organisten gelernt, aber sich auch entlehnt hat. Und letztlich ist aber eben auch und gerade deshalb reinster Johann Sebastian Bach.
Und vielleicht das ganz Besondere daran ist ja, dass das Fugenthema eben auch auf dem Thema der Passacaglia beruht. Ja. Vielleicht hören wir uns kurz nochmal den Beginn der Fuge an.
Ja.
Soweit ein Stück aus der Fuge, die also zur C-Moll Passacaglia gehört. Das ist ja im Grunde eine Einheit, das Ganze. Mhm. Vielleicht mal so zusammenfassend zu dieser Orientierung am französischen Orgelstil. Ist das etwas, was Bach dann auch weiter über Weimar hinaus noch immer wieder beschäftigt hat?
Ja, also das kann man ganz klar sagen. Und was wir jetzt natürlich nicht erwähnt haben, aber in den entsprechenden Kantatenfolgen unseres Podcasts haben wir das getan. Also die Beschäftigung mit dem französischen Stil in Weimar hat ja auch noch andere Ergebnisse. Wir erinnern uns an unseren allerersten Podcast, den wir gemacht haben, lieber Bernhard. Kantate 61, nun kommt der Heiden Heiland, also die Adventskantate aus dem Jahr 1714, wo Bach es fertig bringt, eigentlich eine reinste Lully-Ouvertüre zu schreiben und dort aber eben hineinmeißelt, Luthers Adventschoral, nun kommt der Heiden Heiland. Ja, also praktisch Auswirkungen auf diesen ganzen Bereich von Bachs Schreibart, von Instrumentalmusik, natürlich Orchestersuiten dann aus der Köthner Zeit, aber gerade im Kantatenwerk macht das ja doch häufiger, dass eben gerade den Topos der französischen Ouvertüre gerne mal mit einem Bibelspruchtext oder mit einem Choral vermengt, auch noch in der Leipziger Zeit. Letztlich auch, wenn wir mal an Stücke aus der Matthäus-Passion denken, wie Komm süßes Kreuz, na, mit diesem unglaublich virtuosen Doppelgriff-Gampenspiel, da hören wir ja alle irgendwie so ein bisschen mit, die führenden französischen Hofgambisten, ja, die da wahrscheinlich auch irgendwie Pate gestanden haben. Also das ist, glaube ich, für Bach eine lebenslange Inspirationsquelle gewesen, der französische Stil. Und dennoch würde ich sagen, das Ganze kriegt in Weimar so einen Kick. Und das ist vielleicht die Zeit der intensivsten Beschäftigung, auch eben mit der Tastenmusik französischen Ursprungs. Und was mich natürlich auch immer noch fasziniert, ich meine, die C-Moll Passacaglia, es ist ja wirklich ein Mount Everest im Bereich der Orgelmusik. Und es ist ein Werk, das auch eine Rezeptionsgeschichte geschrieben hat. Gibt es auch tolle Bearbeitungen im 19. Jahrhundert und 20. Jahrhundert. Ich habe so eine gewisse cineastische Ader. Ja. Und neulich habe ich mal wieder die also legendäre Filmtrilogie Der Pate gesehen. Und da ist ja ne, dieser Moment da am Ende vom ersten Teil. Michele übernimmt, ja, wird neuer Pate, hat eine Taufe, also in der Kirche wird ein Kind getauft und der Organist spielt ein Orgelstück, was ganz klar von der C-Moll Passacaglia abgeleitet ist. Es ist ein bisschen verändert, ja. Und währenddessen hat man ja dann aber eben diese Blenden an andere Orte irgendwo in New York und da werden all die Feinde brutalst hingerichtet und dazu diese Musik. Eieiei, mein Pate ist schon ein großartiger Film und man muss einfach auch sagen, also Bach ist hier mit diesem Orgelstück, hat er schon mal klar gemacht, dass er ab jetzt Gottvater der Pate aller Orgelmusik, die nach ihm geschrieben wird, ist.
MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de und überall, wo es Podcasts gibt.